Ja, Riesen in unserem Leben, haben wir schon gehört, gibt es in unterschiedlichen Formen. Es kann sehr nett sein, wenn ihr einmal weitermacht, so das nächste Bild, da sieht man einen großen Sumo-Ringer und einen kleinen, der gegen den üben darf, wenn man seinem Idol begegnet und dann mal mit dem ein bisschen rumkämpfen kann oder so tun kann. Das ist nett. Wer in Wirklichkeit in so einem Kampf stehen würde, wüsste, es ist relativ klar, wer da gewinnt. Wahrscheinlich der Große. Sonst müsste schon was Ungewöhnliches passieren, wenn der Kleine gewinnen würde. Es ist aber nicht immer so nett wie hier, dass man so auf Show seinem Idol begegnet, mit dem ein bisschen ringen kann. Es gibt wirklich Riesen in unserem Leben, die uns eben aus der Bahn werfen können. Wenn man so einem Riesen im Leben begegnet, das kann sehr erschreckend sein. Dann kann also sein, man erlebt etwas, dass man zum Beispiel erfährt, dass man gekündigt wird, arbeitslos wird. Das steht dann wie ein Riese vor einem. Oder dass man sein Studium kurz vorm Ende hat und dann nicht weiß, wie man seine Abschlussarbeit machen soll oder unter Umständen der Gefahr steht, sie nicht zu schaffen. Prüfungsangst hat, das kann auch ein Riese sein, der Menschen das Leben schwer machen kann. Die Riesen können in unterschiedlichster Form auftreten. Das kann sein wie ein Mann, der erzählt hat, Toni hieß der, der zur Arbeit ging und eigentlich nur noch sehr ungern gearbeitet hat, nicht weil er nicht gerne arbeitete, sondern weil der Chef so ein unangenehmer Mensch war. Der Chef war Choleriker und wenn der schlechte Laune hat, hat er sich immer einen ausgesucht, den er vor allen runtergeputzt hat, manchmal auch mehrere. Und das führte dann dazu, dass er eigentlich wirklich ungern nur noch zur Arbeit gegangen ist, weil er Angst hatte, dass er heute dran ist. Der Chef hatte zudem die unangenehme Eigenschaft, dass er die Grenze von Nähe und Distanz nicht kannte. Vielleicht kennt ihr das auch, Menschen, die euch so nahe treten, dass es unangenehm wird. Und der Chef hat die Leute nicht nur niedergemacht, sondern kam manchmal bis der nah mit der Nase vor die Nase der Leute und hat sie dann angebrüllt. Das war doppelt schlimm. Man kann sich das vorstellen. Das könnte so ein Riese gewesen sein, der ihm das Leben schwer macht. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, es gibt allerdings auch kleine Riesen. Das klingt jetzt ein bisschen paradox. Ich habe ein Bild mitgebracht, wenn ihr einmal weiterklickt, von einem Mammutbaum. Das ist noch nicht der Mammutbaum. Klappt nicht? Geht nicht? Hängt. Gut. Also von einem Mammutbaum. Oder ist gar nicht drin. Jetzt kommt der Mammut, also ist theoretisch könnte man Mammutbaum sehen, da fährt sogar unten ein Auto durch. Warum habe ich das? Ich habe jetzt das erste Mal im Leben stand ich an so einem echten Mammutbaum und wenn man sieht, wie breit der ist, das ist wirklich beeindruckend. Das sind Bäume, die sind teilweise 1000 Jahre alt, gewaltige Bäume, wirklich etwas Schönes. Und dann habe ich eine Geschichte gelesen, zum Beispiel von kleinen Riesen, wo jemand berichtet hat, dass so ein Mammutbaum, der schon viele Jahre, Jahrhunderte stand, 14 Blitzeinschläge überlebt hat und ähnliche Unwetter. Was ihn aber das Leben gekostet hat, waren nicht die Blitzeinschläge, sondern eine Horde von Käfern, die scheinbar diesen Baum sehr mochte und ihn so kahl gefressen hat, dass der Baum daran zugrunde gegangen ist. Es könnte sein, eine Menge von Sorgen ist manchmal auch wie ein Riese, der kann so einen starken Baum, der 1000 Jahre alt ist, das Leben kosten. Riesen können sehr verschieden sein. Wir schauen heute in die bekannte Geschichte, wo also auch David seinem Riesen begegnet oder eigentlich der Riese dem ganzen Volk Israel begegnet. Ich lese mal die ersten Verse aus 1. Samuel 17, die Verse 1 bis 7. Wir können das hier mitlesen. Da heißt es, die Philister zogen ihre Streitmacht bei Socho im Gebiet des Stammes Juda zusammen. In Ephes-Damim zwischen Socho und Aseka hatten sie ihr Lager. Saul bot alle wehrfähigen Männer Israels auf, ließ sie im Eichental das Lager beziehen. Als die Israeliten zum Kampf antraten, stellten sie sich am Abhang des Tales auf. Am gegenüberliegenden Abhang standen die Philister. Dazwischen lag die Talsohle. Da trat aus den Reihen der Philister ein einzelner Krieger hervor, er hieß Goliath und stammte aus Gat. Er war über 3 Meter groß, trug einen Helm, einen Schuppenpanzer, Beinschienen, alles aus Bronze. Der Panzer allein wog mehr als ein Zentner. Er hatte ein bronzenes Krummschwert geschultert, der Schaft seines Spießes war so dick wie ein Weberbaum und die eiserne Spitze wog fast 14 Pfund. Ein Soldat trug den großen Schild vor ihm her. Also ein einschüchternder Soldat. Also nochmal, auf der einen Seite stehen die Israeliten, auf der anderen Seite stehen die Philister. Die Philister sind auf einem Eroberungsfeldzug, wollen das Land Israel erobern, die Israeliten zu ihren Sklaven machen. Beide warten, wer anfängt, weil wer anfängt, muss ins Tal gehen. Wer im Tal ist, hat die schlechtere Position. Die Israeliten harren aus und die Philister schicken einfach ihren Elitesoldaten sozusagen, diesen einschüchternden Riesen, der da auftritt und eben den Leuten begegnet. Ich möchte anhand der Geschichte zwei Hauptgedanken anschauen. Das erste ist, dass wir erstmal bemerken, dass es Riesen gibt, die uns begegnen und wie die wirken. Es gibt nämlich verschiedene Wirkweisen, wie solche Riesenerlebnisse, die du erleben kannst, die dir begegnen werden, wie die auf uns wirken. Das erste also, werde dir der Riesen bewusst. Und der erste Riese, der eigentlich in dieser Geschichte genannt wird, den man vorausschicken muss, ist der Riese des Wartens. Der Riese des Wartens. Es geht ja um David. David war als König gesalbt worden. Saul hat ihn zum König gesalbt. Das Problem war nur, der alte König, der Saul, lebte noch und Samuel, der David gesalbt hat, wusste das. Und jetzt ist also David der neue gesalbte König und das Erste, was er machen muss, ist warten. Stellt euch vor, er ist gesalbt zum König und was Gott von ihm verlangt, ist, dass er wieder zurückgehen muss und Schafe hüten. Und das eine lange Zeit. Also als Gesalbter muss er erstmal eine Zeit lang nichts tun. Also nichts heißt nicht nichts tun, aber das Gewöhnliche tun, er kann nicht König sein. Man liest in 1. Samuel, einmal weiterklicken, 17, David war, wie gesagt, ein Sohn von Isai, der zur Sippe Ephrat zählte, in Bethlehem im Gebiet von Juda wohnte. Sein Vater Isai hatte 8 Söhne. Für den Kriegsdienst war der Vater selber schon zu alt. Aber seine 3 ältesten Söhne, Eliab, Abinadab und Shima, waren mit dem Heer Sauls in den Krieg gezogen. David war der jüngste von den Söhnen. Er kam immer wieder vom Königshof nach Hause und hütete die Schafe seines Vaters. Wisst ihr, wenn ihr so eine Berufung habt von Gott und dann muss man erstmal warten, das kann sehr zermürbend sein. Wir wollen ja direkt loslegen. Ne? Jetzt haben wir eine Berufung und dann geht's doch los. Und das Schwierige ist, dass man manchmal erst wieder das machen muss, was man schon lange gemacht hat. Es geschieht scheinbar nichts. Ich zeige euch nochmal das Bild mit den Bäumen, wenn ihr einmal weiterklickt. Einmal ein Setzling und so ein ausgewachsener Baum. Manchmal hat das damit zu tun, dass Gott uns warten lässt, weil so ein kleiner Baum, so ein Setzling, den kann man relativ leicht knicken, kaputt machen. Wenn ihr mal mit dem Fuß gegen so einen Mammutbaum tretet, wird wahrscheinlich nichts passieren, außer dass euer Fuß wehtut. Also den kann man nicht mehr knicken, höchstens die Käfer, ne? Also oder ein Unwetter. Aber manchmal braucht es eine Zeit zum Warten, damit wir stark und fest werden können. Der David musste warten. Der hätte 2-mal König werden können. Er hätte 2-mal Saul töten können. Aber sagt, ich lege meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn. Und er hat gewartet, bis Gott ihm gesagt hat, jetzt bist du dran. Wisst ihr, manchmal gibt es eine Wartezeit, das kann wie ein Riese sein, das kann uns zermürben, kaputt machen. Und die Frage ist, mache ich dann, dass ich selber versuche, einer Situation nachzuhelfen, oder bin ich bereit zu warten, bis Gott sagt, jetzt bist du dran? Ich möchte dir Mut machen, wenn dir mal so ein Riese des Wartens begegnet, auf Gottes Zeitplan zu warten. Nicht selber einzugreifen. Der David hatte das gekonnt. Uns begegnet ein zweiter Riese, mach mal weiter, der Riese der Entmutigung. Stellt euch vor, der David wird also von seinem Vater auf das Schlachtfeld geschickt, der soll seinen Brüdern was zu essen bringen und auch den Hauptmann ein bisschen sanft stimmen, soll auch dem Hauptmann was zu essen bringen, der seine Brüder befehligt. Der kommt dann dahin und dann kriegt er mit, was eben geschieht. Wir lesen einmal Der Mann, also der Goliath, trat vor die Reihen der Philister, rief den Israeliten zu: Warum stellt ihr euch zur Schlacht auf? Ich stehe für die Philister, ihr steht für Saul. Wählt einen von euch aus, er soll herkommen und mit mir kämpfen. Wenn er mich besiegt und tötet, werden wir eure Sklaven sein. Wenn ich aber siege und ihn töte, müsst ihr unsere Sklaven sein. Unsere Sklaven werden uns dienen. Und dann schrie er: Habt ihr gehört? Ich fordere das ganze Heer Israels heraus. Schickt mir einen Mann, damit wir miteinander kämpfen. Als Saul und die Männer Israels den Philister so reden hörten, erschraken sie und hatten große Angst. Die hatten große Angst, weil sie den Soldaten gesehen haben. Ne? Und alle haben geschrien: Das ist hoffnungslos. Gegen den anzutreten ist hoffnungslos. Wenn ich gegen den antrete, der schlägt mir den Schädel ein. Ich habe keine Chance. Und das Schwierige ist, dass der Goliath das nicht nur einmal gemacht hat, sondern stellt euch vor, diese Heere lagen sich gegenüber über eine Zeit von 40 Tagen lang. Da heißt es in 1. Samuel 17, Vers 16, 40 Tage lang trat Goliath morgens und abends vor und forderte die Israeliten zum Zweikampf heraus. Keiner wollte den Anfang machen mit dem wirklichen Krieg wegen dem Tal. 40 Tage lang fordert er sie heraus und verspottet sie sozusagen, macht sich lustig: Ihr traut euch nicht, ihr seid Feiglinge. Tag für Tag. Es gab jemand, der hat gesagt, Walter Wink heißt der, der spricht von einer Atmosphäre, die wie wir vergiftete Luft atmen, ohne es zu merken. Leute, die uns entmutigen, die uns etwas zurufen, und wenn die das dauernd machen, dann ist das wie eine Atmosphäre, die uns prägt, und wir glauben das irgendwann. Weil vom Augenschein haben sie ja auch recht. Ich möchte dir Mut machen und dir einfach sagen, es ist wichtig, wem du zuhörst, mit wem du dich abgibst. Wenn du Menschen zuhörst, die ängstlich sind. Natürlich sollen wir ängstlichen Menschen helfen, aber wenn du dich mit Menschen umgibst, die immer noch ängstlich sind und dir Angst einjagen, stehst du in der Gefahr, dass du selber ängstlich wirst. Wenn alle Menschen dir schreiben, du schaffst das nicht, du schaffst das nicht, du schaffst das nicht, dann glaubst du unter Umständen irgendwann selber, dass du es nicht schaffst, weil die Leute dir das ja alle sagen. Angst erzeugt Angst. Wenn du dich mit Menschen umgibst, die verbittert sind, die enttäuscht sind und sagen, mit dem brauchst du dich nicht abgeben, der verletzt alle, der hat mir so wehgetan. Und wenn du lauter solche Menschen hast, die dir das einreden, stehst du in der Gefahr, selber ein verbitterter Mensch zu werden. Du glaubst diesen Leuten unter Umständen das, was sie sagen. Wenn du mit Menschen zu tun hast, die nur zornig sind, und viele Leute, die mit ihrem Zorn begegnen, stehst du in der Gefahr, selber vielleicht dich von diesem Zorn anstecken zu lassen. Über 40 Tage lang hören sie, ihr seid Feiglinge. Wisst ihr, und wichtig ist, dass es manchmal jemand gibt, der durchbricht. Es gibt dieses schöne Bild von der Ente, ich habe es euch vielleicht schon mal gezeigt. Alle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Wisst ihr, die Soldaten brauchten einfach einen, der das nicht geglaubt hat. Der gesagt hat, ach, was der sagt, ist egal, ich komme im Namen des Herrn, der Herr ist mit mir. Und David hat es einfach gemacht. Der hat dem Reden nicht geglaubt. Manchmal brauchst du die frische Stimme eines Kindes, das mutig ist und sagt, ich versuche das einfach. Ein weiterer Riese, der uns begegnet, ist der Riese der Ablehnung. Wisst ihr, manche Menschen von uns hören auf, etwas zu tun, weil sie erleben, dass sie abgelehnt werden. Dass andere sagen, was traust du dir zu? Das geht doch gar nicht, das darf man nicht. Ich möchte sagen, egal was du tust, wenn du irgendetwas tust für Gott, irgendetwas Diakonisches, irgendwas, wo du Menschen dienst. Es wird immer Menschen geben, die dir sagen, du, das ist nicht gut, das bringt dich nicht weiter, das hilft dir nicht, das nützt dem Menschen nichts. Es wird immer Neinsager in deinem Leben geben. Es gibt immer Menschen, die sagen, was du tust, ist sinnlos, lass es bleiben. Die dich vielleicht ablehnen in dem, was du tust. Selbst der eigene Bruder von David, als er hört, wie David rumfragt, warum erzählt er das, warum lasst ihr euch das bieten, sein eigener Bruder, einmal weiterklicken, sagt, als sein ältester Bruder Eliab ihn so mit den Männern reden hörte, wurde er zornig und sagte, was hast du denn hier zu suchen? Was unsere kümmerlichen paar Schafe lässt du alleine in der Wildnis, wer wird nun auf sie aufpassen? Ich weiß, wie vorwitzig du bist, ich kann mir schon denken, was dich hergetrieben hat. Du bist gekommen, um einmal den Krieg zu sehen. David erwiderte, was habe ich denn getan? Ich frage doch nur. Sein eigener Bruder möchte ihm sozusagen den Schneid abkaufen, ihm den Mut nehmen und sagen, was du machst, bringt nichts. Nochmal, es wird Menschen geben, die werden dich entmutigen. Das machen die manchmal gar nicht absichtlich. Aus eigener Erfahrung, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, so hat mein Vater auch immer, ich habe immer SPD gewählt, ich werde immer SPD wählen, egal welche Meinung jetzt ihr habt, aber das war seine Position, er kam aus dem Ruhrgebiet, Arbeiterfamilie, bleiben immer Arbeiter. Als ich mittlere Reife gemacht habe und Abitur machen wollte, hat mein Vater gesagt, ich dürfte kein Abitur machen, wir wären Arbeiter, die bräuchten keinen, der eben Abitur macht. Ich durfte nur Abitur machen, weil mein großer Bruder sozusagen mich unterstützt hat, lass ihn mal machen. Dann durfte ich weitermachen. Mein eigener Vater hat mich nicht ermutigt, sondern eigentlich entmutigt. Gott sei Dank habe ich es dann doch gemacht und hatte die Möglichkeit, es zu tun, weil Menschen in mir etwas gesehen haben und mir auch Mut gemacht haben. Und ich wünsche dir Menschen, die dich nicht nur entmutigen, sondern auch Menschen, die dir Mut machen. Ich habe erst Wirtschaftswissenschaften angefangen zu studieren. Als ich dann wechseln wollte auf das Gebiet der Theologie, war es interessanterweise meine Mutter, die sonst immer sehr positiv war, die gesagt hat, ich sollte nicht Theologie studieren, ich sollte lieber Bankdirektor werden. Das war ihr Wunsch. Hatte wahrscheinlich was mit ihrem Traum zu tun. Da hatte sie mich entmutigt. Dann war es interessanterweise mein Vater, der gesagt hat, ich hatte sowieso schon immer gedacht, dass du Pastor wirst, also dass das irgendwann mal kommt. Es wird Menschen geben, die dich entmutigen wollen. Die Frage ist, ob man sich davon beeinflussen lässt. Wisst ihr, der David, der rechnete nicht mit der Stimme der anderen Leute, sondern für ihn war wichtig, wie Gott über ihn denkt. Für David war nicht in erster Linie wichtig, ob die Menschen um ihn herum ihn ablehnen oder gut finden, sondern er wollte sein Leben in Verantwortung vor Gott leben und ihm Ehre machen. Und das hat ihn bestimmt. Das wünsche ich dir auch und mir, dass wir immer wieder Mut haben zu sagen, Herr, auch wenn Menschen manches nicht gut finden, wenn du es gut findest, dass ich das tue, dann tue ich das. Ein letzter Riese wird noch genannt, der Riese des Zweifels. Manchmal kann der Riese darin bestehen, dass er in uns eben Zweifel auslösen will, ob wir dieser Aufgabe gewachsen sind. In Davids Fall kommt der Rat, der Zweifel von einem Experten. König Saul selber, der viele Schlachten schon gekämpft hat, der beschrieben wird als großer Mann, als großer Krieger, zweifelt an David und äußert diesen Zweifel. 1. Samuel 17 geht es weiter. Mein König, sagte David, lass dich von diesem Philister nicht einschüchtern, ich werde mit ihm kämpfen. Und dann sagt Saul, unmöglich, das kannst du nicht, erwiderte Saul. Du bist ja fast noch ein Kind und er ist ein Mann, der von Jugend auf mit den Waffen umgeht. Der Fachmann, der selber Soldat ist, sich nicht selber traut, mit Goliath zu kämpfen, weiß dieser junge Mann, 16, 17 Jahre jugendliche junge Mann, das geht nicht. Und fachlich hat er ja auch recht. Also kräftemäßig, wenn man das rein menschlich sieht, hätte er recht. Auch da möchte ich dir Mut machen. Es wird immer Experten geben, in Anführungszeichen, manchmal sind es echte Experten, die wissen, warum etwas in deinem Leben nicht klappt. Aber ich sag mal diesen ungeschützten Satz, auch Experten können sich täuschen. Wisst ihr, wenn ihr mal von einem Arzt so eine Diagnose bekommen habt, das ist manchmal wie ein Damoklesschwert, das über dir schwebt. Sie werden nicht mehr lange zu leben haben. Das mag stimmen, aber auch Ärzte können sich irren. Man sollte es nicht glauben. Oft haben sie auch recht, aber behaltet das im Hinterkopf, Experten haben nicht immer recht. Wenn Gott eine andere Meinung hat, dann gilt das, was Gott sagt. Eine Frau in Bünde, in meiner ersten Pastorenstelle, im Krankenhaus, die hatte schon mehrmals Krebs an den Knochen. Und dann hatte der Chefarzt ihr gesagt, im Krankenhaus, diesmal werden Sie dem Tod nicht mehr von der Schippe springen. Das hatte er gesagt im Krankenhaus. Das war ein netter Arzt. Und da hatte sie ihm gesagt, das haben nicht Sie zu entscheiden und nicht ich, das entscheidet Gott. Und sie kam wieder raus aus dem Krankenhaus und hat es überlebt. Dem Arzt zum Trotze. Lasst euch von solchen Dingen, ich weiß, es ist schwer, aber glaubt daran, auch Experten können sich täuschen. Auch dieser Saul, der sich so gut auskannte, hatte nicht recht. Jetzt wissen wir, wie die Riesen aussehen. Jetzt überlegen wir, wie kann man die denn bekämpfen? Das ist der zweite Gedanke. Bekämpfe die Riesen deines Lebens. David, der macht etwas ganz Wichtiges, was wir leider oft vergessen. Der weiß, hinter der Realität der Situation gibt es oft eine geistliche Situation. Das ist auch der erste Gedanke, beachte die geistliche Situation. Wisst ihr, alle Menschen sehen nur das militärische Problem. Sie sehen diesen Riesen, wie stark der ist, wie groß der ist. Sie sehen ihre menschlichen Möglichkeiten und wissen, aus menschlicher Sicht kann gegen ihn keiner bestehen. Sie sehen also nur dieses Problem. David, der sieht auch das geistliche Problem. Er sagt, dieser Mann verhöhnt nicht nur euch, der verhöhnt auch Gott. Und ihr lasst euch das einfach gefallen, das kann doch nicht wahr sein. Und er sagt diesem Mann da, mit welchem Recht forderst du mich heraus? Ich komme in der Kraft Gottes. Er sieht, das ist ein geistliches Problem. Er möchte Gott die Ehre geben. Er möchte Gott sozusagen vertreten und will nicht zulassen, dass dieser Mann Gott spottet. 1. Samuel 17, Vers 45. Ich aber komme mit dem Beistand des Herrn, des Herrschers der Welt, des Gottes, dem das Heer Israels folgt und den du verhöhnt hast. David erkennt, hier geschieht ein geistlicher Kampf. Und darum ist er so vehement und sagt, das kann ich angehen. Ich möchte dir Mut machen, mit geistlichen Mitteln geistliche Kämpfe auszufechten, Dinge zu umbeten, mit Dingen, die dir schwerfallen, zu Gott zu gehen und zu sagen, Herr, was steckt da dahinter? Trage du mich durch, helf mir, präge mich. Mit geistlichen Mitteln etwas zu bekämpfen, so wie David das tut. Dann tut David etwas weiteres Wichtiges. Er sucht die Ermutigung bei Gott. Nochmal, wenn ihr die Geschichte lest, alle entmutigen David. Sein Bruder, der König, alle sagen, du kannst es nicht. Aber David ermutigt sich sozusagen selbst, indem er sich daran erinnert, wer Gott ist und was Gott in seinem Leben schon getan hat. Da heißt es dann eben von ihm, mit Löwen und Bären bin ich fertig geworden, diesem unbeschnittenen Philister soll es nicht besser gehen. Er wird dafür büßen, dass er das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Der Herr hat mich vor den Krallen der Löwen und Bären geschützt, er wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Ganz wichtig, David erinnert sich an Gottes Handeln in seinem Leben. Er erinnert sich an das, was geschehen ist, und das gibt ihm Mut für die Situation jetzt, in der Gegenwart und auch für die Zukunft. Und deshalb ist es für Christen immer wieder wichtig, dass wir diese Gesinnung der Dankbarkeit pflegen für das, was Gott schon getan hat. Damit, wenn es dann eng wird, wir nicht nur die Situation sehen, sondern wissen, da ist ein Gott, der hat mir schon so oft geholfen und ich kann sogar die Situation benennen, wo er mir geholfen hat. Und dann weiß ich, dann ist er auch jetzt bei mir, auch wenn ich vielleicht noch nicht weiß, wie die Geschichte ausgeht. Ich möchte Mut machen, Dankbarkeit zu pflegen. Der David erhält dadurch neuen Mut, weil er gesagt hat, der Herr hat mir schon gegen Bären und Löwen geholfen, der wird mir auch gegen diesen Philister beistehen. Er hat auf den bleibenden Felsen vertraut, auf Christus, also wir dürfen auf Christus vertrauen. Christus ist unsere Kraft, unsere Stärke, der, zu dem wir kommen dürfen. Und da möchte ich dir Mut machen, das in Anspruch zu nehmen. Wie konnte David noch die Riesen bekämpfen, indem er seine Werkzeuge benutzt hat, die Gott ihm gegeben hat? Wisst ihr, das Interessante ist, dieses Saul-Rüstungssyndrom, nenne ich es mal, dass Saul, weil er Fachmann ist für Militär, genau weiß, wenn du schon gegen ihn kämpfst, dann brauchst du eine Rüstung und am besten meine, weil ich habe die beste. nimm meine. Also seine Rüstung für David. Und dann liest man in unserem Text, er gab ihm seine eigene Rüstung, zog ihm den Brustpanzer an, setzte ihm den bronzenen Helm auf. David hängte sich das Schwert um, machte ein paar Schritte, doch er war es nicht gewohnt. Ich kann darin nicht gehen, sagte er zu Saul, ich habe noch nie eine Rüstung getragen. Er legte alles wieder ab, nahm seinen Hirtenstock, im Bachbett suchte er 5 glatte Kieselsteine, steckte in seine Hirtentasche, in der Hand hielt er seine Schleuder, so ging er dem Philister entgegen. Du wirst immer wieder Menschen im Leben begegnen, die sagen, wenn du einem Riesen begegnest, dann musst du das so und so und so machen. Du musst es so machen, wie ich es gemacht habe. Und das ist die Gefahr, das Saul-Rüstungssyndrom, dass Menschen dir etwas aufdrücken wollen, wie sie ein Problem gelöst haben, was aber unter Umständen gar nicht deine Art ist, mit diesem Problem fertig zu werden. Weil du nicht Saul bist, weil du ein ganz anderer Mensch bist, weil Gott dir andere Fähigkeiten gegeben haben, andere Konfliktbewältigungsstrategien, andere Stärken, eine andere Persönlichkeit. Und darum ist es wichtig, dass du nicht eine Kopie von jemand anderem bist, sondern das nutzt, was Gott dir gegeben hat. Also auch das, was ich jetzt heute sage, ist nicht so ein Schema F, das man übernehmen kann, sondern dass man Gott fragt, Herr, wie hast du mich geschaffen? Wie kann ich in Konflikten bestehen? Wie kann ich damit umgehen mit meiner Persönlichkeit? Mit meiner Art und Weise, wie du mich gemacht hast? Wisst ihr, ich begegne oftmal auch in Gemeinden, dass Gemeinden zum Beispiel sagen, wir haben so und so Erfolg gehabt, Menschen erreicht. Das kann ein guter Hinweis sein, aber deshalb kann unsere Gemeinde das nicht unbedingt übernehmen, weil wir ganz andere Menschen haben, ganz andere Stärken und Schwächen haben. Und wir müssen erkennen, wie hat Gott uns gemacht, was können wir? Und genauso gilt es auch für dich. Ich habe es erlebt, dass manchmal Menschen die Rüstung eines anderen Menschen tragen wollen und sagen, der hat das so gelöst, ich mache das auch so. Das kann auch mal funktionieren, aber am besten ist, du machst es auf die Art und Weise mit den Mitteln, die Gott dir gegeben hat, mit den Stärken, die er dir anvertraut. Der David nutzt seine eigene Waffe, eine Schleuder, eine ganz einfache Schleuder. Ihr kennt auch von früher diese Flitschen hier, das ist nicht damit gemeint. Wenn das gemeint wäre, wären wahrscheinlich alle Eltern tot, die Jungen hatten, weil jeder Junge hat wahrscheinlich mal Flitschen gespielt und irgendwas rumgeschossen. Mit dem kann man auch Schaden anrichten. Das ist aber nicht die Schleuder, die David hatte, sondern meine Alma Mater, er hatte so eine Schleuder, wo man so einen Stein reinlegt, das Ding gewirbelt hat und dann geschleudert hat. Es gab sogar Militäreinheiten, einmal noch weiter, eine römische Einheit, die im Dakischen Krieg mit Schleuderern, die das offiziell als Waffen hatten. Also was David hatte, war schon wirklich eine Waffe, mit der man auch Bären und Löwen angreifen. Das Ding hat richtig Schwung bekommen, damit konnte man immensen Schaden anrichten. Das war aber seine Waffe. Er hat seine Talente, seine Möglichkeiten genutzt und damit eingegriffen. Und damit hat Gott sich etwas gedacht. Und das Letzte, was er getan hat, er hat letztlich Gottes Hilfe erwartet. Wisst ihr, der Goliath, der hat nur David klein gemacht und Gott klein machen wollen, hat gesagt, du Zwerg, was willst du denn? Die schicken mir hier so einen Pimpfling, wie willst du gegen mich? Die wollen mich verhöhnen und hat sich über Gott und das Volk lächerlich gemacht. David, der hat auf Gott geschaut. Der hat nicht gesagt, ich komme in meinem Namen, er hat auch nicht gesagt, ich komme im Namen von König Saul, er hat auch nicht gesagt, ich komme im Namen des Volkes Israel, sondern von ihm heißt es, David antwortete, du trittst gegen mich an mit Säbel, Spieß und Schwert, ich aber komme mit dem Beistand des Herrn, des Herrschers der Welt, des Gottes, dem das Herr Israels folgt und den du versöhnt hast. Er wird dich heute in meine Hand geben. Ich werde dich töten und dir den Kopf abschlagen und die Leichen der übrigen Philister werde ich den Vögeln und Raubtieren zu fressen geben. Dann wird die ganze Welt erkennen, dass das Volk Israel einen Gott hat, der es beschützt. Auch die hier versammelten Israeliten sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer braucht, um sein Volk zu retten. Denn der Herr bestimmt den Ausgang des Krieges und wird euch Philister in unsere Hand geben. David Vertraut auf Gott, er macht Gott groß. Das ist immer auch, das finde ich an dem David, in dieser Situation so einen Glauben zu haben, das ist ein Vorbild, eine Herausforderung für mich und hoffentlich auch für dich, wenn so Situationen kommen, dass man sagt, ob ich das so könnte. Aber ich will dem Herrn es zutrauen, dass der Herr mir hilft, dass er in der Lage ist, damit umzugehen. Nochmal, er sagt das, denn der Kampf ist die Sache des Herrn. Er weiß, hier geht es um eine geistliche Sache und darum sagt, der Kampf ist Gottes. Ich komme zwar nach vorne, aber ich weiß, letztlich muss Gott meine Hand führen, er muss für mich kämpfen, ich kann es gar nicht. Gott ist in der Lage, mit dem Riesen fertig zu werden. Die Frage ist, ob wir ihm das zutrauen. Einmal weiter. So etwas ist mir noch nie in den Kopf gekommen, hat mir jemand gesagt, dass man in der Kraft Gottes etwas so tun kann. Das ist die Frage, ob wir das so im Blick haben, dass uns das so klar ist, dass wir Gott das wirklich zutrauen, zu sagen, der Kampf ist die Sache des Herrn. Haben wir das so vor Augen? Oder müssen wir auch sagen, sowas ist mir noch nie in den Kopf gekommen, dann aus anderer Position. Ich habe euch am Anfang von diesem Mann erzählt, diesem Toni, der so einen cholerischen Chef hatte. Der war Christ, war auf einer Gemeindefreizeit, kam auch von einer Gemeindefreizeit zurück, Montag, Arbeit, hat gesagt, hat schon gewusst oder geahnt, er ging ja ungern zur Arbeit. Ich hoffe, diesmal bin nicht ich dran. Seine Befürchtungen waren allerdings eingetreten. Der Chef hatte ihn aus irgendwelchem Grund auf dem Kieker, kam zu ihm und hat ihn wieder angebrüllt, mit der Nase, fast seine Nase berührt. Nähe und Distanz kannte er nicht. Und dann ist ihm nur eins eingefallen mit den Waffen, die er hatte, wie er seinem Chef mal beibringen kann, dass er Nähe und Distanz verletzt und Menschen wehtut. Er hat gesagt, ich muss die Gelegenheit beim Schopf packen und hat im übertragenen Sinn seinen Chef am Haaren gepackt und hat ihm einen Kuss auf den Mund gegeben. Das Interessante war, alle Arbeitskollegen haben angefangen zu jubeln und zu klatschen, weil endlich jemand mal den Mut hatte, dem Chef zu sagen, dass das nicht geht, so diese Distanz zu verletzen, Menschen so fertig zu machen. Als die Menschen so über ihn gelacht haben, ist der Chef rausgelaufen. Und er hatte in dieser Firma kein Bein mehr auf dem Boden bekommen und hat sich irgendwann eine neue Arbeit gesucht in einer anderen Firma, was dann für die neuen Kollegen vielleicht ein Problem war. Aber er hatte das mit seinen Möglichkeiten gelöst. Ihr müsst jetzt nicht rausgehen und irgendwelche Leute auf den Mund küssen. Aber er hatte das genutzt, was er konnte, um dem Chef zu zeigen, das geht nicht. Und es hat was genutzt. Ich möchte euch Mut machen, dass wir von Gott manchmal vielleicht wie David mehr erwarten, dass wir sagen, Herr, so ein Glauben wie David, wenigstens ein Stück weit, den hätte ich auch gerne. Wenn es eng wird, dass ich das dir zutraue, dass du für mich kämpfst, dass du diesen Kampf für mich ausfechtest. Wenn du bei der Arbeit gemobbt wirst, Probleme hast, dass du das zu einem Gebet machst und Herr sagst, Herr, ich kann damit nicht umgehen, es macht mich fertig, hilf mir, gib mir eine Lösung, wie immer die dann aussieht, aber dass man das Gott mit zum Teil der Problemlösung macht, weil Gott in der Lage ist, Dinge fertig zu werden. Oder wenn du eine Diagnose hast von einem Arzt, die das Leben erschwert, dass du sagst, Herr, du siehst meine Situation, hilf mir, ich kann damit nicht umgehen, du bist in der Lage, mir beizustehen und darum möchte ich dich bitten, dass du es tust. Wisst ihr, wir müssen nicht die Größten sein, die Stärksten sein, die Mutigsten sein. David war auch zu der Zeit auf jeden Fall noch relativ klein. Aber er hätte eben das getan, was er konnte. Gott vertraut und damit gerechnet, dass Gott ihm hilft. Der war ein Junge vom Land, der mit seinen eigenen Waffen gekämpft hat. Ich habe euch erzählt, dass meine Eltern mich nicht unbedingt auf dem Weg damals unterstützt haben, Theologie zu studieren. Ich selber hatte auch Ängste vor Griechisch und Hebräisch. Ich wusste, ich bin eigentlich auch ein Junge vom Land. Aber ich habe damit gerechnet, dass Gott mir irgendwie hilft. Beim Studium hat es geklappt. Gott hat mich jetzt hier hingestellt. Ich denke, das war auch richtig so. Und da hat Gott das für mich in dieser Situation belohnt. Das heißt nicht, dass ich das dann immer richtig mache und kann. Das möchte ich von David lernen, auch diesen Mut zu haben, in diesen Situationen immer wieder zu sagen, Herr, kämpfe du für mich, dann kann ich bestehen. Dann kann ich ein Landjunge sein, der mit seinen Waffen einen ausgebildeten Soldaten bezwingen kann. Nicht, weil ich so stark bin, sondern weil ich einen großen Gott habe. Nimm das mit, du hast einen großen Gott. Das müssen wir uns manchmal so einsagen. Ich habe einen großen Gott. Du hast einen Gott, der Dinge bewegen kann in deinem Leben. An das muss ich mich wirklich immer wieder erinnern. Dass nicht ich der bin, der mit meinem Leben fertig werden muss. Irgendwie schon, aber dass ich einen großen Gott habe, zu dem ich kommen kann und der mich an die Hand nimmt und sagt, ich bringe dich da irgendwie durch, auch wenn du noch nicht weißt, wie. Der mir hilft, dass ich die Riesen nicht länger mein Leben bestimmen und mich in Furcht versetzen und in Angst versetzen. Frag dich nicht immer, was ist menschlich möglich, was kann ich tun, sondern frag, Herr, was kannst du in meiner Situation tun? Was möchtest du im Augenblick, was ich tun soll, wie ich damit umgehen kann? Und ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst. Und ich bin der Überzeugung, wenn wir das wirklich beten, dass Gott uns auf irgendeine Art und Weise dann da auch durchbringt. Das wird nicht einfach sein. Der David wurde auch nicht dann gleich König, obwohl er den Goliath besiegt hat. Im Gegenteil. Sein Leben wurde auch nochmal richtig schwierig, wo Gott ihn in Krisen geführt hat. Wo Saul ihm das Leben nehmen wollte. Aber irgendwie hat David darin festgehalten, der Herr wird mich dahin bringen, wo ich hin soll. Wenn er mich gesalbt hat als König, wird er mich letztlich auch als König einsetzen und hat es auch so erlebt. Und das wünsche ich dir und mir, dass wir das auch so erleben, dass unser Vertrauen, dass wir dieses Vertrauen haben und erleben, wie Gott uns damit segnet. Amen. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir dafür, für den David. Das ist schon erstaunlich, dass dieser junge Mann so ganz anderes denken kann als all die Soldaten, die erfahrenen Leute. Herr, er sieht nicht allein die militärische Situation, sondern er sieht ja das Geistliche dahinter. Und er will für deine Ehre eintreten und tut es auch. Und du segnest das und hilfst dadurch dem ganzen Volk Israel. Du siehst auch unser Leben, dass manchmal auch da Riesen sind, ja, die unser Leben umwerfen können, die uns aus der Bahn werfen können, die uns das Leben schwer machen. Und ich möchte dich bitten, dass wir so ein Stück weit von diesem David lernen, dass wir ja, uns an dir festmachen, dass wir sagen, Herr, hilf uns in diesem Kampf. Letztlich musst du für uns kämpfen. Und ich danke dir, Herr, wenn wir dieses Vertrauen haben und uns wirklich an dir festmachen, dass du uns da irgendwie durchträgst. Auch wenn das unter Umständen schwierig sein wird und herausfordernd, vielleicht auch Tränen kostet und auch Mühsal. Aber ich danke dir, Herr, dass du uns an die Hand nimmst und dass du der Stärkere bist. Dass du der bist, der uns ans Ziel bringt und der uns nicht loslässt. Dass du uns bei der rechten Hand hältst, ja, und letztlich zu dir bringst. Segne uns in diesen Herausforderungen, die uns begegnen. Gib uns ja, diesen Glaubensmut, dieses Vertrauen und zeig uns auch, wie wir ganz praktisch mit unseren Möglichkeiten Herausforderungen angehen können. Wir müssen keine Kopien von anderen Leuten sein, sondern du hast uns mit unserer Art geschaffen und ich danke dir, dass auch unsere Art gut ist, weil du jeden Menschen ja zu etwas Besonderem gemacht hast. Hilf uns, das zu entdecken und zu nutzen und uns an das zu erinnern, was wir schon mit dir erlebt haben. Damit es, wenn es hart auf hart kommt, wir nicht mit nichts dastehen, sondern wissen, wir haben einen großen Gott, der lebt. Und dich wollen wir loben und dich wollen wir preisen. Amen. Ja, und weil wir einen großen Gott haben, der lebt, wollen wir das auch mit einem Lied bekennen. So groß ist der Herr. Das